Teufelszeug oder Wundermittel? Das haben wir uns in Bezug auf rote Beete gefragt. Nützt es etwas, wenn ich vor meinem Halbmarathon mir literweise rote Beete-Saft reinkippe? Oder ist es einfach nur sinnlos? Beziehungsweise vielleicht ja sogar auch gefährlich? Um diese Frage dreht sich heute alles in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf 4 Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. Ich muss ja sagen, ich schwöre fast auf rote Beete. Also gut, ich esse sie nicht täglich, aber ich finde sie eigentlich ganz lecker. Ich denke mal, bei dir ist das ein bisschen anders, Schorsch, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre eine sehr einfache Folge, wenn es darum geht, mag man rote Beetesaft oder mag man die nicht? Weil dann hätte Lotta gesagt, ja, mag ich? Ich mag es nicht. Und damit wäre die Folge erledigt.
Wobei, rote Beetesaft ist nicht dasselbe wie rote Beete. Also rote Beete an sich, finde ich, schmeckt ganz anders als rote Beetesaft.
Echt? Ich habe beides schon probiert und ich mag beides nicht. Auch wenn es anders schmeckt. Also für mich, mir schmeckt es, oder ich finde, also rote Beete jedenfalls. Und es kann natürlich sein, dass es auch Zubereitungsarten gibt. Wir hatten letztes Wochenende das Gespräch mit Menschen, die aus einer Zeit kommen, wo man vielleicht auch noch anders gegessen hat als heute. Da hieß es, das wäre immer so sauer gewesen.
Nein, und erdig.
Ja, ich finde es halt erdig, genau. Ich find's erdig.
Ach so, und das, ja, stimmt, aber man kann es halt sauer einlegen.
Ja, genau. Da,
vor allem
genau,
im Supermarkt gibt es das oftmals so.
Richtig,
so ein
da war der
wie
Punkt.
Saure Gurken fast schon.
Ja, und vielleicht würde mir das auch eher schmecken, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich in rote Beete beiße, dann bin ich im Garten und knabber am Blumenbeet, weil es nach Erde schmeckt einfach so. Das ist immer meine Assoziation. Also, wenn wir es von der Seite betrachten würden, dann wäre das Thema erledigt. Lotta mag es, ich mag es nicht. So. Mhm. Jetzt geht es ja aber nicht darum, ob wir es mögen. Ne? Also die Frage, vielleicht spielt es für den einen oder anderen auch eine Rolle, aber wir betrachten ja heute dieses Gemüse aus der Performance-Richtung. Und da geht es ja nicht darum, ob uns das schmeckt, sondern da geht es ja nur darum, ob uns das schneller macht.
Ja, genau. Und Sportler und Sportlerinnen tun ja sehr, sehr viel, um schneller zu werden. Manchmal auch unerlaubte Dinge. Und das, glaube ich, rote Beete immer noch relativ harmlos im Vergleich dazu.
Unsere Hörer tun das nicht. Unsere Hörer machen nichts Verbotenes. Die essen höchstens rote Beete und trinken Kaffee. Was den Geschmack angeht, ja, da kann ich schon verstehen, dass man was anderes macht. Ich weiß nicht, ob es genauso viel hilft. Da haben wir uns jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Ich weiß nicht, du hast dich, glaube ich, mal damit beschäftigt, aber ich würde wahrscheinlich sogar lieber irgendeinen Energy-Drink vorher trinken, vom Geschmack her, als rote Beete zu essen. Und da sind wir uns wahrscheinlich nicht, da sind wir nicht derselben Meinung, da würdest du das anders sehen. Aber ja, es geht heute, wie ihr mitbekommen habt, eben darum, ob rote Beete-Saft uns wirklich schneller macht oder ob das auch wieder so ein Sportmythos ist, von denen es ja genug gibt, die im Internet überall zu finden sind, wahrscheinlich noch viel mehr auf TikTok, wo wir ja noch nicht sind, weil wir zu alt sind für dieses soziale Medium. Aber ich muss für mich ganz ehrlich sagen, ich habe für meine Sportkarriere relativ spät davon erfahren, dass man rote Beete-Saft vor einem Wettkampf trinken sollte.
Ja, kommt, glaube ich, immer drauf an, welchen Leuten man da so folgt.
Ja, vielleicht.
Gibt halt einige, die da, glaube ich, drauf schwören, genauso wie auf diese Pflaster auf der Nase, um besser Luft zu bekommen beim Marathon. Wäre auch nochmal eine Folge wert, vielleicht.
Aber da kann ich mich erinnern, es ist vielleicht tatsächlich eine Folge wert, da kann ich mich erinnern, ich kannte das von damals, irgendwann mal früher, in den Zeiten, die ich erlebt habe, da haben auch, ich glaube, alle Fußballspieler immer so ein Pflaster auf der Nase getragen. Und dann hat es ganz lange niemand gemacht und jetzt hat man es wieder so bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen auf Social Media gesehen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es komplett zurückkam. Also dass jetzt alle wieder, aber ja, man hat das wieder so ein bisschen gesehen und ich glaube, es war früher schon umstritten.
Es scheint einfach so ein Trend zu sein, so wie Schlaghosen, die waren ja auch schon mal in.
Ja, ich weiß ich habe es früher wie heute nur im Sportzusammenhang gesehen. Ich habe jetzt noch niemanden beim Bummeln in der Stadt gesehen mit schicken Klamotten und Nasenpflaster, weil das jetzt in ist. Aber,
ach so, war jetzt ein anderer Zusammenhang. Aber es gibt Trends, die sind irgendwann mal da oder werden ausprobiert oder werden von bestimmten Leuten in einem gewissen Lebensumfeld gezeigt und dann passen sich andere an, weil sie halt zum Beispiel sein möchten wie diese Fußballer oder so. Man macht es ja dann einfach nur auch, um dazuzugehören und nicht, weil man weiß, ob das was bringt. Und ich glaube, das war tatsächlich bei Rote Beete auch schon so, dass man das zum Beispiel im Radsport probiert hat. Und dann irgendwann war es dann auch mal nicht mehr en vogue. Und ich glaube, im Laufsport ist es jetzt immer noch relativ in. Wir schauen uns jetzt halt auch an, ob das wirklich Hand und Fuß hat oder ob das Humbug ist.
Ja, ja. Ich finde ja schön, wenn Sie im Radsport Rote Betesaft benutzen. Das ist ganz toll, wenn Sie auf solche Sachen zurückgreifen. Wäre schön, wenn Sie dabei bleiben und nicht sich da wieder auf andere Zeiten besinnen. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber sprechen wir vielleicht ein anderes Mal. Wir haben uns natürlich die Knolle an sich mal angeschaut. Also die gehört das zu den Karotten? Sind das Knollengewächse? Du bist doch ein Wurzelgemüse. Weil Lotta kennt sich da extrem gut aus.
Man isst ja quasi die Wurzel der Pflanze. Mhm. Oben guckt halt das grüne Zeug raus und unten, wie bei den Karotten, hast du schon recht, isst man halt die Wurzel.
Ich als Stadtkind doch ein bisschen Ahnung von, dass das irgendwie zusammengehört. Weil ich habe mal gesehen,
wir sollten mal einen Urban Gardening-Kurs für dich machen. Ey.
Ja, vielleicht. Weil ich hab schon mal gesehen, dass Karotten auch so grünes Zeug an einem Ende haben, wenn man es auf dem Markt kauft. Weil im Supermarkt ja nicht, aber so.
Das ist ja ganz komisch.
Auf jeden Fall haben wir uns angeguckt, was natürlich drinsteckt und die eine Hälfte, die jetzt alle vorhergehenden Folgen gehört hat, die weiß Bescheid. Die andere Hälfte stoppt jetzt hier und hört die erst an. Aber es ist zum Beispiel Calcium, Phosphor, Kalium, Magnesium, Eisen, Vitamine der B-Gruppe, Vitamin C, Folsäure und sekundäre Pflanzenstoffe und bioaktive Verbindungen in der roten Beete-Knolle zu finden. Es ist auch Oxalsäure drin, aber die sind wohl nicht ganz so einfach zu handeln. Ich habe dann aber in der Recherche auch gleich erfahren, die macht zwar Nierensteine, wenn man jetzt die rote Beete aber kocht, dann wird das reduziert. Das ist vielleicht der Grund, warum man die rote Beete, wenn man sie jetzt täglich kiloweise isst, besser kochen sollte, als sie roh zu essen. Das wusste ich nicht zum Beispiel.
Kleiner Fun-Fact oder vielleicht auch nicht lustig, aber ein kleiner Fact zu Oxalsäure, die kennen wir meistens auch, wenn ich mich nicht irre, aus Rhabarber und Spargel. Und das ist wohl der Grund, weshalb man die nur bis zum Johannistag am 21.06. oder sowas essen darf, weil danach der Oxalsäuregehalt zu hoch ist. Also das ist zumindest gefährliches Halbwissen aus meiner Kindheit. Okay. Kann man gerne nochmal irgendwie nachprüfen. Aber ich meine, das hing damit zusammen.
Was ist denn, der Johannistag? Nur
21.06. Ist quasi angeblich der Geburtstag von Johannes dem Täufer, der Cousin von Jesus war. Also gut, die ganze Geschichte.
Der Cousin von Jesus war? Nicht der Schwager?
Nein, also die... Nee, Moment, lass mich überlegen. Maria war ja, war die die Schwester? Das stimmt gar nicht.
Ich dachte, das wäre die Mutter gewesen.
Ja, also Maria war die Mutter von Jesus. Ja, okay. Aber es gab eine, hieß die Hanna? Nee, ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, der Typ.
Okay. Andere Podcast.
Sorry, vielleicht. Ich muss nochmal nachlesen.
Ja, wenn du es nicht zusammenkriegst, dann
Johannes
sind wir
hier. Der Täufer, nachdem ist dieser Johannistag benannt.
Alles klar.
Und der ist Juni. Und das ist so ein bisschen wie die Sommersonnenwinde in dem Dreh. Das ist der Stichtag, wo man dann keinen Spargel und keinen Rhabarber mehr essen darf.
Das sagt mir als Heide mehr. Also dieses Sonnenwend-Ding. So, wenn man Sachen anzündet und drumherum tanzt. Aber zurück zur roten Beete. Was auch noch drin ist, und das ist eigentlich der Stoff, auf den wir scharf sind, ist Nitrat. Nitrat steckt in der roten Beete. Und die wollen wir eigentlich haben. Also eigentlich nicht die, aber das, was unser Körper daraus macht. Und wir springen jetzt einmal ganz schnell von Nitrat über, wenn wir es essen, gibt es Bakterien in unserem Mund, die aus diesem Nitrat Nitrit machen. Und dann gibt es Bakterien im Magen, die machen aus dem Nitrit Stickstoffmonoxid. Und das wollen wir haben, weil das hilft uns oder das soll uns bei der Leistung helfen.
Ja, genau. Für alle, die jetzt noch die chemische Formel brauchen, weil sie sich sonst nicht vorstellen können, ich finde das sehr, sehr hilfreich. Nitrat hat die Formel NO3.
Mhm.
Nitrit hat die Formel NO2.
Ha.
Und Stickstoffmonoxid hat die Formel NO.
Ha.
Das heißt, es wird immer ein Sauerstoffatom abgespalten. Und dann hat dieses, ja, dieses etwas eine andere Wirkung.
Genau.
So, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es ist bekannt, dass wir beide Chemie abgewählt haben, ne?
Ja, genau. Genau. Wir wissen aber so viel, dass dieses Stickstoffmonoxid jetzt nicht unbedingt der Stoff ist, auf den wir immer scharf sein sollten. Der kann auch gefährlich werden für uns. Und es gibt so ein paar, Abläufe im Körper, da kann es auch zu viel Stickstoffmonoxid geben, was dann eben gefährlich oder gesundheitsschädlich ist. Da kommen wir im Verlauf auch nochmal drauf. Aber es gibt eben mittlerweile den Nachweis, dass dieser Stoff auch einige positive Eigenschaften für uns hat oder einige positive Aufgaben in unserem Körper übernimmt. Und wenn wir jetzt quasi die rote Beete essen, dann wird eben aus Nitrat, Nitrit und dann Stickstoffmonoxid. Und das wird dann eben im Herz, der Skelettmuskulatur und in den Blutgefäßen absorbiert. Das heißt, wir nehmen das schön auf und das wird dann eben genutzt.
Jo, genau. Die Frage ist, wofür? Also,
ja.
Es gibt verschiedene Theorien tatsächlich, was da wirkt. Und die eine, jetzt muss ich ganz kurz meine Theorienliste suchen, Entschuldigung, ich bin hier ein bisschen verrutscht in meinem Skript, wo könnte das denn stehen?
Ich könnte ganz kurz, während der Muskelkontraktion wirkt es als wichtiger Vasodilatator. Ist ein sehr lustiges Wort.
Oh mein Gott.
Ja, die Vasolidation ist die Erweiterung der Blutgefäße.
Ja. Das auf jeden Fall, genau. Das ist tatsächlich ein auch eigentlich nachgewiesener Effekt, also dass damit auch der Blutdruck gesenkt werden kann.
Das ist der wichtige Punkt, richtig. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die da angestoßen wird, denn es fördert die Sauerstoffkinetik. Das war mir auch völlig bekannt. Sauerstoffkinetik, damit hat man ständig zu tun. Das ist quasi die Verzögerung zwischen dem Beginn der hochintensiven Anstrengung und der Anpassung des Herz-Kreislauf-Systems und der Muskeln an den erhöhten Sauerstoffbedarf. Also das ist quasi, wie jeder, der Auto kennt, Leber an Großhirn, wann kommt der Nachschub? Also da braucht es eben einfach so ein bisschen, bis quasi der Körper sich auf die Belastung eingestellt hat. Und das kann eben verbessert werden oder das wird verbessert. Das heißt, die Anpassung passiert schneller.
Ja, also ich habe gelesen, oder so habe ich das verstanden, dass das Nitrat dazu führt, dass die Mitochondrien effizienter arbeiten.
Das wäre der dritte
Punkt.
Und
dass man dann weniger Sauerstoff braucht, um dieselbe Menge an Energie zu produzieren. Und das ist ja interessant für uns, weil alles, was mit Sauerstoff zu tun hat, was entweder mehr Sauerstoff in den Körper schleust, den wir benutzen können zur Energieproduktion, oder was dafür sorgt, dass wir weniger Sauerstoff brauchen und trotzdem genauso viel leisten können.
Ja.
Das ist ja für uns als Ausdauersportler enorm wichtig, weil das ist leider einer der begrenzenden Faktoren
Richtig.
In unserem Körper.
Ja, genau. Und da wollen wir eigentlich immer ansetzen. Also das ist ja das, was wir mit dem V2 Max Training machen. Und das ist ja auch das, was man in ganz vielen anderen Bereichen versucht, dass wir ja mehr Sauerstoff zur Verfügung haben oder mehr Mitochondrien oder am besten beides und damit mehr Energie produziert werden kann oder wir dieselbe Energie produzieren mit weniger Aufwand und deswegen schneller laufen können. Also das ist genau das, was wir wollen. Und da gibt es tatsächlich einige Studien, die sich diesen Effekt angeschaut haben. Und tatsächlich war es auch so, dass man draufgekommen ist, dass man rote Beete nutzen könnte. Dann wurde das eingesetzt. Man hat gesehen, das hat ein Stück weit einen Effekt. Und dann hat man sich das wissenschaftlich angeschaut. Und da gibt es mittlerweile einige Versuchsanordnungen auch. Wie lang haben es die Leute bekommen? Wie viel haben sie bekommen? Und wie wurde dann auch abgetestet, wie sich die Leistung verändert hat?
Und was waren das vor allem für Leute? Das ist ja auch immer noch interessant beim Studiendesign. Da gibt es ja so viele verschiedene Faktoren.
Richtig.
Auch ob überhaupt geprüft wurde oder ob es zum Beispiel eine Placebo-Studie war. Also das heißt, es gab eine Gruppe, die einen Placebo bekommen hat und eine Gruppe, die zum Beispiel Rote-Bete-Saft genommen hat. Und dann müssen eben die Ergebnisse unterschiedlich sein, damit es eben auch wissenschaftlich relevant ist. So.
Man hat sich das Ganze natürlich auch mit verschiedenen Zielen angeschaut. Also man hat jetzt nicht nur geguckt, was kann rote Beete für die sportliche Leistung tun. Man hat auch geguckt, was kann das fürs Gehirn, was kann es fürs Herz-Kreislauf-System machen. Und da sind natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel gucken möchte, hilft rote Beete gegen Demenz, dann nimmt man halt keine 18-jährigen Sportler, sondern dann nimmt man halt vielleicht Leute, wo die Demenzgefahr schon ein bisschen größer ist. So, bei uns, bei diesen Studien, die uns interessieren, also wo es eben um diese Leistung geht, da hat man tatsächlich nur Männer genommen.
Ja, wie das immer ist. Standard.
Ja.
Ist am einfachsten.
Genau. So, und das waren auch meistens junge Männer.
Ja, und meistens wahrscheinlich auch welche, die doch halbwegs gut trainiert waren. Also ich habe was von einer VO2 Max von 58 gelesen. Das hat ja jetzt auch nicht jeder.
Ja, also ganz teilweise, okay. Teilweise auch höher. Also wir bewegen uns bei den Leistungsstärksten eigentlich. So würde ich jetzt mal sagen. Oder bei denen, die vielleicht auch noch keinen Alterungsprozessen unterlegen sind.
Also du meinst diejenigen, die quasi am Peak ihrer Performance sind. So.
Ja, vielleicht sogar
auf
noch früher.
Auf dem Zenit
vielleicht sogar schon früher. Weil, nein, man ist ja oft eher, also beim Ausdauersport oft eher auf der Höhe, am Peak der Leistungsfähigkeit, obwohl man ja schon längst altert. Also wenn man sich überlegt, dass man ab 25, 30 Jahren die Alterungsprozesse einsetzen und du bist mit 38, 40 noch im Ausdauersport, dann bist du ja eigentlich schon, da wirst du ja schon, baust du ja schon ab, obwohl die Leistung dann vielleicht erst den Höhepunkt erreicht hat.
So. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wann man angefangen hat. Wenn man mit 40 anfängt, dann kann man mit 45 immer noch besser sein als zu Beginn oder selbst vielleicht mit 50 durch die Erfahrung.
Ja.
Wenn man aber halt seit dem Babyteich zum Beispiel schwimmt, dann wird man wahrscheinlich schon in den 20ern schlechter.
Ja, genau.
Ein Grund, später mit Sport zu beginnen.
es ist nie zu spät, aber vielleicht sollte man auch nicht so spät anfangen. Also.
Ja, genau. Aber wir waren jetzt dabei, also es wurden viele Studien durchgeführt mit Männern.
Ja.
Und das auch schon jahrelang und wirklich zahlreiche Studien, zum Teil 150 pro Jahr. Genau, was wurde da rausgefunden? Ist ja also, jetzt die Frage.
Es gab auch 2020 eine Meta-Analyse, die hat den Effekt bei jungen Männern, die keine Spitzenathleten waren, also schon leistungsstark, aber keine Spitzenathleten waren, konnte man einen Effekt nachweisen. Also es ist tatsächlich so, dass die Supplementierung mit roter Beete leistungsstärker macht. Mhm. Das hat aber ein Stück weit auch Einschränkungen. Es ist nämlich so, dass es, also Es ist nicht so, dass wir ständig rote Betesaft trinken und stetig immer, immer besser werden. Was man sagen kann, ist, dass es einen Effekt von 1-3% Leistungssteigerung geben kann, wenn man zum Beispiel 90 Minuten vor einer Aktivität einen halben Liter rote Betesaft trinkt.
Aber 1-3% können ja schon ordentlich was ausmachen. Also es gab das Beispiel von einem Zeitfahren im Radsport.
Ja.
Da sind die 16 Kilometer gefahren und hatten dann am Ende einen Unterschied von 48 Sekunden. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das jetzt schon signifikant. Mhm. Das kann schon dann entscheiden, ob du jetzt halt Zehnter bist oder 50. Kommt drauf an, also.
Ja.
Natürlich, wie dicht dann das Feld ist oder wie viele Leute da teilnehmen, aber 48 Sekunden sind jetzt nicht nichts.
Nee, da hast du auf jeden Fall recht.
Auf 16 Kilometer.
Man muss allerdings sagen, dass diese Stickstoffmonoxidabsorption und deswegen 90 Minuten vor der Belastung meistens so zwischen 1-2 Stunden braucht, bis sie voll anschlägt und dann aber quasi auch schon wieder abbaut. Das heißt, wenn man es jetzt 90 Minuten vorher nimmt, das ist natürlich sehr individuell, aber wenn man es 90 Minuten vorher nimmt, dann hat man eine große Chance, dass dieser Effekt zu 100% quasi einschlägt, wenn man startet oder wenn man gerade auf der Strecke ist. Bedeutet aber eben auch, dass es eher was für kürzere Distanzen ist. Dadurch, dass das eben dann schon wieder abflaut, abschwächt. Ich meine, die Alternative, und da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf, was man jetzt alles damit machen kann, wenn man sich jetzt auf der Strecke weiter mit rote Betesaft verpflegen kann, dann könnte man diesen Effekt vielleicht auch noch länger ziehen. Da ist halt die Frage, ob man dann quasi 90 Minuten vorher anfangen muss und dann vielleicht auch sehr viel Flüssigkeit trinken muss bis zum Start und dann im Rennen noch, was dann vielleicht bedeutet, dass diese im Idealfall 3% Leistungssteigerung durch einen Dixi-Klo-Stop halt wieder wettgemacht werden. Dann muss jeder selber das ausrechnen oder wissen, wie gut die eigene Blase ist oder eben nicht, ob sich das lohnt. Aber es ist eben tatsächlich so, dass dieser Effekt weniger stark wahrscheinlich zum Tragen kommt auf längeren Distanzen. Also klar, wenn ich im Marathon den ersten Halbmarathon oder die erste Hälfte halt 3% schneller laufen kann, lohnt es sich vielleicht auch da, den rote Betesaft einzusetzen. Aber dieser Effekt wird nicht über die vollen 42 Kilometer zum Tragen kommen, außer ich laufe den Marathon vielleicht in 2 Stunden 10. Wobei da schon die Einschränkung kommt, dass man auch festgestellt hat, dass man als Spitzensportler oder dass Spitzensportler oder dass der Effekt bei Spitzensportlern mit einem halben Liter nicht so sehr zum Tragen kommt und man davon ausgeht, dass diese Sportler eine sehr viel höhere Dosis zu sich nehmen müssen. Es liegt einfach daran, also man redet davon 6-8 Millimol pro Liter, die man dann da als Stickstoffmonoxid mit quasi an Bord hat.
Genau, also es kommt immer auf den Nitratgehalt in der roten Beete an und das ist nicht immer genormt. Also nicht jede rote Beete wächst genauso, dass sie uns als Sportlern sozusagen nützt. Und deshalb muss man dann eben den Nitratgehalt wahrscheinlich in dem Saft messen und der liegt halt so zwischen 4,5 und 6,5 Millimol.
Genau, das
pro halben Liter rote Beete.
Ja, genau. Es geht um den Nitratgehalt. Dankeschön. Das ist nämlich der Punkt im Saft, weil den nimmt man ja zu sich. Und wir haben dann
genau, und das Nitrat wird dann halt umgewandelt oder verliert eben quasi immer weiter den Sauerstoff, wird von NO3 zu NO2 zu NO und dann haben wir Stickstoffmonoxid und das ist ja das, was wirkt. Korrekt. Also man braucht auf jeden Fall, damit es überhaupt wirkt, eine gewisse Dosis. Und die ist eben möglicherweise in einem halben Liter drin oder vielleicht auch nicht. Also kann sein, dass man dann eher konzentrierten Rote-Bete-Saft trinken muss, also was man nicht vielleicht einfach beim DM kaufen kann oder in einem anderen Drogeriemarkt, sondern dass man dann vielleicht noch woanders bestellen muss.
Mhm.
Genau, aber potenziell hat es eben eine Wirkung. So.
Richtig.
Und wie gesagt, diese 3% sind ja schon mal ganz schön.
Ja, wir haben...
Wenn wir dafür sorgen, dass man länger durchhält oder mehr
schneller
Leistung
laufen
bringen kann.
Schneller laufen kann zum Beispiel oder schneller Fahrrad fahren. Wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert. Es gibt zum Beispiel auch Rote-Bete-Extrakt, die dann auch, also Leute, die das verkaufen, wissen dann schon auch so ein Stück weit, warum sie es verkaufen oder warum es gekauft wird, die dann eben auch schreiben, also dieses Extrakt, das sind 5,3 Kilo rote Rüben auf 500 Milliliter. Also das ist schon sehr konzentriert und da würden dann 10 Milliliter am Tag reichen. Also das sind auch 50 Portionen dann auf den halben Liter zu schreiben, das könnte man wahrscheinlich auch verdünnen mit Wasser. Da kostet aber die Flasche dann auch 25 Euro. Also da muss man dann schon ein bisschen investieren. Man muss aber nicht so viel davon trinken. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, ja, diese 1-3% sind tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man die 3% voll ausschöpfen kann. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, man trinkt halt ein bisschen mehr Saft, um auf der sicheren Seite zu sein, weil lieber ein bisschen mehr Nitrat als zu wenig. Ne? Jedenfalls, wenn man es 90 Minuten vorher nimmt. Verglichen wird dieser Effekt tatsächlich mit Carbon-Schuhen. Und da wird die Sache dann sehr spannend, weil wir haben jetzt gehört, dieses Nitrat wirkt nicht bei quasi den Spitzensportlern oder die bräuchten eine höhere Dosis. Das heißt, wenn wir von diesen 6 bis 8 Millimol Nitrat im Liter sprechen, dann können wir sagen, dass dieser Wert primär für junge Männer, aber nicht unbedingt für die Leistungsspitze gilt. Das heißt, wenn man nicht ganz so schnell ist, dann wirkt der rote Betesaft mit der Konzentration Nitrat wahrscheinlich besser als bei Spitzensportlern. Aber diese Leute sind vielleicht nicht ganz so schnell, dass sie diese 3% Leistungssteigerung durch einen Carbon-Schuh bekommen. Weil beim Carbon-Schuh muss man ja eine gewisse Geschwindigkeit laufen. Und je schneller man läuft, umso mehr hat man quasi davon. Also das ist dann auch wieder ein Unterschied von Modell zu Modell. Wir waren ja da... Oder ich habe ja auch ein Video gemacht zur Laufstilanalyse und da haben wir auch mit den Jungs gesprochen, dass das von Schuh zu Schuh und von Laufstil zu Laufstil auch ganz unterschiedlich sein kann. Aber man kann schon sagen, man könnte über diese Supplementierung mit Rote-Bete-Saft den Carbon-Schuh-Effekt auf die Laufstrecke bringen. Und das wäre natürlich schon praktisch, wenn man jetzt von, wie sagen wir, günstig, nein, aber selbst wenn man den halben Liter Extrakt für 25 Euro kauft, hat man vielleicht denselben Effekt, wie wenn man halt in Carbon-Schuhe investiert und da kann sich jeder ausrechnen, was man mit der roten Bete sparen könnte.
Ja, definitiv. Also ich finde, das ist ein ganz guten Vergleich. Ich weiß, dass man zum Beispiel mit Höhentraining, wenn man das, glaube ich, 14 Tage ungefähr macht, bis zu 7% an Leistung dazugewinnen kann. Und da spielt ja zum Beispiel auch die Sauerstoffaufnahme eine Rolle. Dementsprechend, ja, ist das auch nochmal zwar nur halb so effektiv, aber wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil des Preises, den man dafür hinblättern würde, wenn man jetzt meinetwegen nach Livigno oder sowas fährt, um dort zu trainieren. Also es ist scheinbar doch was man recht gut einfach so mitnehmen kann.
Man könnte jetzt natürlich auch ins Höhentrainingslager fahren, Carbon-Schuhe kaufen und Rote-Bete-Saft trinken. Aber wir wollten nur sagen, man könnte vielleicht auch mit einem anfangen und dann nicht die Carbon-Schuhe nehmen, sondern den Rote-Bete-Saft. Aber da ist natürlich, jeder darf das machen, wie er möchte, weil meistens sehen ja die Carbon-Schuhe auch besser aus als Rote-Bete-Saft. Aber
genau.
Nur so als Anregung.
Ja, und manchmal spielt ja auch der Placebo-Effekt eine gewisse Rolle. Ne? Ich bilde mir ein, ich habe tolle Schuhe, deswegen laufe ich schneller. Ja. Oder ich bilde mir ein, ich habe rote Bete getrunken und deswegen fühle ich mich auch stärker, ob es jetzt nur wirklich wirkt oder nicht. Ich muss es mir nur einbilden und schon hat es irgendwie Auswirkungen auf meine Psyche, auf mein Durchhaltevermögen vielleicht. Wobei, wie gesagt, bei der Langdistanz sind die Effekte wahrscheinlich sehr, sehr, sehr begrenzt. Also bei uns im Sport könnte es halt auf der Sprintdistanz vielleicht was bringen. Ja, maximal noch in der ersten Stunde der olympischen Distanz. Kann ja auch sein, dass man dadurch vielleicht auch ein bisschen was spart an Energie, weil wir ja jetzt quasi weniger Sauerstoff brauchen, um dieselbe Energie zu produzieren. Und ja, vielleicht sparen wir uns dann auch ein paar Gramm Kohlenhydrate. Aber ja, das ist nicht so ganz klar zu sagen. Also ganz vieles liegt da so ein bisschen im anekdotischen Bereich, beziehungsweise hängt auch einfach sehr stark von der jeweiligen Person ab, die das dann auch testet. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, über den Geschmack kann man sich streiten und auch Verdauung spielt ja hier eventuell eine Rolle, ob man das eben gut verträgt oder nicht.
Ja, aber man kann schon festhalten, es ist ein Effekt nachgewiesen. Also es gibt ja da auch mehr Studien und eben auch so eine Meta-Analyse, die schon sagt, dass es nicht für jeden einen Effekt gibt, aber dass es einen nachweisbaren Effekt gibt. Klar ist der immer abhängig von, also da müsste man ja ein Testverfahren haben, dass man das dann kurz vor dem Start irgendwo messen könnte. Was interessant ist, obwohl eigentlich alle Studien darauf hindeuten, dass es eben auf kürzere Strecken der Fall ist, beziehungsweise auch wie der Effekt dann verläuft, wie stark die Auswirkungen sind und wie lange diese Auswirkungen eben von dem Nitrat beziehungsweise vom umgewandelten messbar sind, wo man eben sagt, dass es 1 bis 2 Stunden dauert, bis es anschlägt und dann eben auch schon wieder abfällt. Trotz dieser Erkenntnis sagt das IOC, dass das Nitrat eben zu den Nahrungsergänzungsmitteln gehört, die eine direkte positive Auswirkung auf die Leistung von Athleten haben. Und da wird auch in Tabellen eben angegeben, dass dieser Effekt teilweise eben auch, oder dass dieser Effekt wohl auch über 5.000, 10.000 oder 20, 50 Kilometer gehen beziehungsweise Halbmarathon zu verzeichnen ist. Klar? Der wird dann nicht das ganze Rennen anhalten, aber wenn es einem einen Vorteil gibt, dann gibt es einem eben einen Vorteil. Das heißt, wenn man jetzt kein Problem hat mit Rote-Bete-Saft, dann kann man den auch vor einem Marathon nehmen. Es gibt eben auch, es gab Versuchsaufbauten, wo die Leute über mehrere Tage das zu sich genommen haben. Klar, kann man auch machen. Ich meine, wenn man dann die 3 Tage vor dem Wettkampf vielleicht jeden Tag so einen halben Liter rote Betesaft trinkt, dann ist es, also wenn man es, wie Lotta gerade angesprochen hat, von der Verdauung her verträgt, wenn man es mag oder wenn man es nicht extrem eklig findet, dann kann man das vielleicht schon machen. So. Und ob es dann wirklich bei einem selber diese 3% Effekt gibt, das wird man wahrscheinlich nie erfahren. Es gibt auf jeden Fall Studien, die das nachweisen. Jedenfalls, wenn man eben ein junger Mann ist. Und da kommt dann eben schon der Punkt, wie das bei jungen Frauen aussieht, ist halt nicht so bekannt. Und wie das bei alten Frauen aussieht, sowieso nicht. Und Frauen haben jetzt erstmal keinen nachgewiesenen Effekt von Rote-Bete-Saft.
Ja, genau. Also ich glaube, es gab auch tatsächlich Studien, wo auch Frauen dran teilgenommen haben und wo das dann eben nicht nachgewiesen werden konnte. Also lag jetzt nicht nur daran, dass es einfach keine Studien mit Frauen gab. Aber ja, man kann es ja trotzdem versuchen, auch als Frau kann man sich ja als Selbstexperiment das mal ganz einfach überlegen und dann, wie gesagt, möglichst so 5 bis 6 Tage hintereinander einen halben Liter und dann vor dem wichtigen Event dann nochmal 1,5 bis 2 Stunden, damit das eben wirkt.
Ja, um das dann aber auch möglichst gut und richtig zu machen. Hier auch nochmal der Hinweis, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Supplementierung mit roter Bete durch die Einnahme von anderen Stoffen gehemmt werden könnte. Genannt wird hier explizit Koffein. Das bedeutet, nicht nebenher noch Kaffee trinken. Also man kann morgens mal einen Kaffee trinken und wenn man dann 3-4 Stunden später den rote Bete-Saft trinkt, ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber 1,5 Stunden vorm Rennen oder vor wann auch immer man das nimmt, Rote-Bete-Saft trinken und dann kurz danach noch ein Espresso, könnte kontraproduktiv sein. Dann kann man sich den Rote-Bete-Saft wahrscheinlich sparen.
Ja, beziehungsweise in vielen Gels ist ja auch Koffein drin.
Ja,
Das würde
richtig.
den Effekt dann dementsprechend auch wieder zerstören. Aber ich meine, solange es nicht schadet, ja, dann wird man vielleicht durch den Placebo-Effekt ein kleines bisschen profitieren.
Du meinst, ich hätte das jetzt mit dem Koffein einfach nicht erwähnen sollen, dann hätten die Leute trotzdem geglaubt, dass es hilft, auch wenn sie vorher Kaffee doch dazu trinken.
Nein, also ich glaube, ja, es werden ja auch ganz viele. Na, das ist was anderes, okay. Es werden ja auch manchmal Medikamente verschrieben, die nicht unbedingt der Okay, ich sage lieber nichts dazu. Das ist Globuli und so weiter, das ist nochmal ein anderes Thema. Und oftmals weiß man ja auch, dass man hier irgendwas bekommt, wo eigentlich nichts drin ist. Und ja, trotzdem verschreiben es einem die Ärzte. Also.
Ja, aber das ist ja wieder Placebo-Effekt. Ich wollte jetzt nur, also wenn wir hier schon darüber informieren, gibt es eben auch die Info, dass Koffein da ein bisschen schaden kann. Also jetzt nicht denken, ah, Koffein bringt den Vorteil und dann nehme ich noch Nitrat dazu aus der roten Beete und dann habe ich quasi kombiniert, sondern dann hilft eben rote Beete nicht mehr. So,
Ja.
das nur am Rande. Ich wollte aber Koffein und Kaffee ein bisschen erwähnen, weil wir ja eigentlich in unserem Podcast nochmal auf eine Kaffeespende hinweisen wollten.
Ha, ja, gute Überleitung. Sorry, ich stand gerade auf dem Schlauch.
Ja, kein Problem. Du warst in Gedanken so bei Globuli, dass du das eben gerade nicht auf dem Schirm hattest.
Ja, genau. Die heutige Kaffeespende kommt von Thomas. Vielen herzlichen Dank für deine Spende und auch fürs fleißige Zuhören. Das ist
Dankeschön.
immer sehr schön für uns zu wissen, dass es euch gefällt und dass es euch auch was wert ist. Wir versuchen natürlich, oder was heißt wir versuchen? Wir investieren eine ganze Menge hier rein, um
Ja.
uns entsprechend zu informieren und ja, das dann möglichst auch so runterzubrechen, dass man damit was anfangen kann.
Ja, und vor allen Dingen brauchen wir eben immer Kaffee für die Recherche. Also man kann nicht stundenlang Studien wälzen, wenn man kein Koffein hat. Da hilft uns rote Beete leider nicht. So, deswegen ist es einfach essentiell für uns, dass wir mit Kaffee versorgt werden.
Genau, also vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal an Thomas.
Ja, und wenn noch jemand spenden möchte, einfach mal in die Podcast-Beschreibung schauen. Da gibt es auch noch ein paar andere Links. Schaut mal, was ihr da so alles findet. Vielleicht ist ja da noch was mit dabei für euch, gerade wenn ihr einmal das Racing-Team testen wollt. Guckt mal rein, und schaut es euch an. Wir kommen zurück. Ich habe, bevor die schlechte Nachricht kommt, weil es gibt noch die schlechte Nachricht zur roten Beete oder zu
Machst du
Nitrat.
den Hammer ganz zum Schluss?
Ja, den Hammer gibt es ganz zum Schluss. Es gibt noch gute Nachrichten für Leute wie mich, die rote Beete nicht mögen. Es gibt tatsächlich auch noch anderes Gemüse, in dem Nitrat drin ist.
Oh, ich fürchte, das ist keine wirklich gute Nachricht für dich, weil die Sachen, die da aufgezählt sind, die sind noch schlimmer im Geschmack. Beziehungsweise die schmecken nicht nur erdig, die schmecken bitter.
Da steht aber auch noch Spinat drauf und der ist nicht ganz so schlimm.
Ja, aber nicht der mit dem Blub. Da ist bestimmt nicht mehr viel von
Nee,
dem Nitrat
da ist nicht mehr viel drin und
drin.
da gibt's eben auch, das ist auch so ein Grund, warum man Spinat nicht öfter auftauen oder aufwärmen sollte. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen den Spagat hinzubekommen. Es gibt andere Gemüsesorten, wo das eben auch drin ist. Zum Beispiel Radieschen sind auch Nitratlieferanten. Also ich weiß nicht, ob es Radieschensaft gibt. Man bräuchte ein paar mehr, weil die Knolle halt kleiner ist. Aber man könnte jetzt zum Beispiel auch Radieschensaft trinken. Müsste man sich angucken, wie viel Nitrat ist da drin oder darf da drin sein. Und wie viel muss ich dann quasi im Mixer zerkleinern, damit ich denselben Effekt habe. Aber wer eben mehr Radieschen mag als rote Beete, der könnte das auch machen. Warum ich das sage, ist, es gibt tatsächlich auch Grenzwerte. Und wer Grenzwerte hört und Grenzwerte schon öfters gehört hat, der weiß, dass das nichts Gutes bedeutet. Es gibt Grenzwerte zum Beispiel für Rucola. In Rucola ist auch sehr viel Nitrat, vorhanden. Es gibt Grenzwerte, die tatsächlich auch monatsbeschränkt sind. Vom 1.10. bis zum 31.03. dürfen nur 7000 Milligramm Nitrat pro Kilogramm Rucola vorhanden sein. Also man sieht schon, kein Mensch isst so viel Rucola. Also ich glaube, die wenigsten haben schon mal 100 Gramm am Stück gegessen, weil das Zeug liegt ja immer nur irgendwie als Deko obendrauf, wiegt kaum was, schmeckt aber sehr intensiv. Und dann zum Beispiel ab 1.4. bis 30.9. dürfen sogar nur 6000 Milligramm Nitrat im Rucola-Salat sein, also pro Kilo. Es liegt daran, dass es in den Pflanzen abgebaut wird, je mehr Sonne da drauf scheint. Deswegen darf es im Sommer ein bisschen weniger sein. Diese Grenzwerte gibt es aber deswegen, weil man eben in Tierversuchen festgestellt hat, dass dieses Nitrat quasi, wenn es umgewandelt wird in Nitrit, oder dann eben dieses Nitrit, dass das zu Gesundheitsproblemen führen kann. Das wird zum Beispiel mit der Blausucht bei Säuglingen in Verbindung gebracht. Und Nitrosamine, die wohl gebildet werden, da hat man im Tierversuch eben festgestellt, dass die stark krebserzeugend wirken können. Deswegen gibt es tatsächlich diese Nitrat-Obergrenzen bei Gemüse, wahrscheinlich auch bei Obst und bei allem anderen, weil wir davon nicht extrem viel zu uns nehmen sollen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir keinen Rote-Bete-Saft vor unserem Halbmarathon trinken dürfen. Es ist nur so, dass wir es einfach hier erwähnen wollten, wenn man jetzt zum Beispiel sehr viel Radieschen isst und man isst immer Rucola und Spinat und dann trinkt man jetzt ständig Rote-Bete-Saft, weil der ja leistungssteigernd ist, dann könnte es irgendwann ein bisschen zu viel werden. Und da sollte man vielleicht einfach so ein bisschen sensibilisiert sein dafür.
Ja, wie bei allem gilt natürlich, die Dosis macht das Gift. Zu viel Fertigpizza ist auch nicht gesund. Nee. Und nur Rucola, davon kann man sich eben auch schwer ernähren. Und ich glaube, die Natur hat das schon ganz gut hingebogen, dass manche Dinge eben speziell schmecken, damit nicht zu viele Leute davon essen. Nein.
Oder dass die Leute nicht so viel davon essen. Das, meinst du, deswegen schmeckt der Rucola-Salat so bitter, damit man nach 20 Gramm die Schnauze voll hat?
Keine Ahnung, es macht eigentlich keinen Sinn, weil es gibt ja auch, also Kaffee schmeckt ja auch bitter und Whisky oder sowas. Und zum Beispiel ältere Leute mögen ja gerne bitterere Stoffe, weil sie nicht mehr so eine krassen Geschmacksnerven haben und dann brauchen sie ein bisschen mehr.
Ja.
Deswegen essen die dann vielleicht auch gerne Dinge, die man als Kind nicht so mochte, wie Chinakohl oder Würsing oder ja eben Rote Beete und Rucola.
Wie man hier in der Region sagt, Chinakohl.
Oh mein Gott.
Aber ist natürlich richtig, die Dosis macht das Gift, ich wollte es einfach nur erwähnen. Und was auch noch so ein Punkt ist, was mir als Trainer so direkt eigentlich so in den Kopf kam, warum sollte man diesen Rote-Bete-Effekt nur beim Wettkampf nutzen? So, wer ihn jetzt mag, wer es gerne trinkt oder vielleicht auch gerne isst, der könnte natürlich auch das hin und wieder vor einer Intervalleinheit zu sich nehmen und dann da quasi durch eine, wenn man diese 3% Leistungssteigerung hinbekommt, kann man natürlich auch einen höheren Reiz setzen im Training. Und das bringt ja im Endeffekt viel mehr, wenn ich das über ein paar Monate machen kann, wenn ich im Training immer einen besseren Reiz setzen kann, weil ich leistungsfähiger bin durch den Rote-Bete-Saft, dann kann ich ja besser trainieren und bin dann im Wettkampf auf jeden Fall besser. Und wenn ich dann da auch noch Rote-Bete-Saft trinke, dann setze ich dem Ganzen ja noch eine Krone auf. Also da vielleicht auch mal der Gedanke weg von, ich nehme das nur vorm Wettkampf und die Überlegung hin, vielleicht macht es auch Sinn, das vor hochintensiven Trainingseinheiten dann einfach mal zu sich zu nehmen und zu gucken, ob man da vielleicht auch nochmal ein Prozent rauskitzeln kann.
Ja, so alles in allem haben wir jetzt nichts gefunden, wo nachgewiesen war, dass das tatsächlich auch hilft. Deshalb auf alle eigene Gefahr bitte nicht sagen, Lotta und Schorsch haben empfohlen, das auszuprobieren. Kann man auch Dinge probieren.
Was meinst du genau mit, dass es nicht hilft?
Nein, ich habe gesagt, es ist ja nicht klar, ob das potenziell dann vielleicht doch Schäden hervorruft. Wir haben ja jetzt gerade darauf hingewiesen, zu viel Nitrat kann eben auch schädlich sein, krebserregend und so weiter. Und um da nicht die Gefahr zu laufen, durch meinen wöchentlichen Rote-Bete-Saft-Konsum irgendwas kaputt zu machen, würde ich es jetzt nicht einfach so
Blaue
probieren.
Ich will nicht sagen, jeden Tag oder so. Ich meine, einmal die Woche vor einer Einheit. gerade
ja,
wenn es halt
dann
sowas
ist wieder
ist.
Die Frage, ob dann die Dosis hoch genug ist, um zu wirken. Also es ist irgendwie
Nein. Dann so genau dieselbe Dosis wie vor dem Wettkampf. Ein halber Liter, da haben wir ja über die Studien gesehen, die Dosis reicht. So. Und dann kann man das, wenn man, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie kiloweise Rucola dazu isst, dann ist das einmal in der Woche auch kein Problem. Aber da ist für mich einfach viel mehr rauszuholen, das mehrmals im Training zu machen vor solchen Einheiten, als einmal im Wettkampf. Das ist einfach der Punkt.
Ja, ich verstehe schon, was du sagen möchtest. Wie gesagt, wir haben keinen klaren Nachweis dafür, dass es eben im Training diesen Effekt hat. So, oder das.
Nee, es gibt ja keine Trainingsstudie, aber es gibt ja eigentlich auch keine Wettkampfstudie. Es gibt ja nur Studien, weil diese, da wird ja immer quasi ein Time-Trail gemacht oder so. Das ist ja auch kein Wettkampf. Da wird ja nur irgendwie eine Einheit erstellt, in der man das testet. Und wenn man den Effekt für den Wettkampf empfiehlt, dann kann man den Effekt definitiv auch fürs Training empfehlen. Ganz einfach. Da braucht es jetzt nicht eine Studie, hilft im Training mehr oder im Wettkampf mehr. Was es halt nicht gibt, ist eine Studie, die das vielleicht über ein halbes Jahr begleitet und dann, dass man schaut, dass es jede Woche zu einer bestimmten Einheit genommen wird mit einer Vergleichsgruppe, die dasselbe Training macht, aber ohne rote Betesaft. Das wäre mal interessant zu sehen, dass man sowas eben erstellt. Aber für mich
ist der langfristige Effekt, genau.
Genau, aber für mich ist das, was wir hier an Studien sehen, genug quasi Indiz, auch den Rote-Bete-Saft einfach mal 90 Minuten vorm Training zu trinken. Nicht vor jedem Training, aber einmal die Woche oder vielleicht auch im Winter, wenn man V2-Max-Intervalle macht und wie auch immer, dass man sich da vielleicht so einen Zeitpunkt sucht, wo man das einfach vielleicht über 6-8 Wochen mal macht und dann den Effekt vielleicht mitnimmt, was für mich sinnvoller ist, als es nur einmal vorm Wettkampf zu machen.
Gut, alles klar. Dann sind wir uns ja einig. Also ausprobieren kann man es sehr gerne, definitiv unter verschiedenen Vorzeichen beziehungsweise in verschiedenen Zusammenhängen. Muss man halt schauen, wie man es verträgt oder ob es einem schmeckt und ja, ob man eben den Eindruck hat, dass es was bringt oder nicht.
Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben oder wenn ihr bei Instagram irgendwie das mal postet, wenn ihr ein Rezept habt oder einen Trick, wie man den rote Betesaft schmecken lässt wie Limonade oder Eistee, dann teilt es da einfach mal und verlinkt uns. Dann können wir das in einer der nächsten Folgen dann auch weitergeben an alle. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass man das über die Zugabe von irgendwas total anders geschmacklich gestalten kann und dann schmeckt es super lecker.
Ich glaube, man kann alles mit Red Bull mischen, aber dann ist auch wieder Koffein drin, dann hat es wieder nicht mehr die Wirkung. Oh, ja, oder
aber rote Betesaft mit, ich weiß, na, vielleicht. vielleicht mag das ja auch mal jemand probieren.
In der Theorie kann man das alles machen. Ob es einem dann gefällt, steht auf einem anderen Blatt.
Ja.
Aber am besten, man passt einfach seinen Geschmack an.
Ich würde es mit süßem Sprudel mischen. Da ist kein Koffein drin.
Was ist süßer Sprudel?
Das ist wie Spreit. Nur halt süßer Sprudel. Das ist halt Wasser mit Zucker, eigentlich. Aber hier heißt es süßer Sprudel.
Ja, alles klar.
Nicht so wichtig. Auf jeden Fall gab es den schon, bevor es irgendwelche Softdrinks gab. Eigentlich war das der erste Softdrink. Aber egal. Ihr wisst jetzt Bescheid. Rote Betesaft it is. Ich schreibe ihn gleich mal auf die Einkaufsliste. Dann können wir am Freitag, wenn wir einkaufen sind, eine Palette, so halb Liter Tetra-Packen mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht auch rot werde. Also
der Urin wird rot.
Ja, da bin ich gespannt. Besser von Rote Bete als von Anna. Aber das ist dann ein Thema für die Urinfolge, die vielleicht in 3 bis 7 Jahren hier mal erscheint. Wo Rote Bete sind, Rote Bete sind wir heute durch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Lasst ein Abo da, falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, oder?
So ist es.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.